Ich finde das Thema gut gewählt mit den Spuren Gottes, weil wir ja vielleicht auch wissen, also ich denke, ich könnte einige Leute von euch befragen und ihr habt ja gestern auch getagt und habt euch ja auch persönlich darüber ausgetauscht. Man könnte das ja auch erzählen, teilweise. Manche Menschen können das erzählen. Aber was man eben auch merkt, wenn es um Spuren Gottes in meinem Leben geht, dann ist das erstmal etwas Persönliches, was nur ich erlebt habe und was die anderen vielleicht auch gar nicht unbedingt so nachvollziehen können. Und für diese Spuren Gottes in meinem Leben gibt es keine Beweise. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Also, ich fand es sehr eindrücklich, es hat mein Herz bewegt, was Renate erzählt hat und einige von euch vielleicht auch. Aber den Glauben, das Leben mit Gott, die Spur Gottes, die er schreibt in meinem Leben, das kann ich nicht beweisen mit naturwissenschaftlichen Mitteln, als Analytiker, mit dem Fotoapparat. Man kann da einiges sehen, ja, man kann einiges wahrnehmen, man kann einiges beschreiben, aber hier geht es beim Glauben um etwas Unsichtbares. Deswegen finde ich diesen Titel gut gewählt, Spuren Gottes in meinem Leben. Das ist so etwas, das kann man wahrnehmen, aber das kann man nicht so als Beweismittel nehmen. Schau mal, so war das bei mir, so ist das auch bei dir. Gott schreibt Spuren in unserem Leben und ja, er will uns dazu einladen, dass wir sie suchen, dass wir sie wahrnehmen. Schön ist, wenn man das auch austauschen kann. Und dass wir dieser Spur Gottes im eigenen Leben auch immer wieder folgen. Diese Lebensspur, das ist nicht einfach so kopierbar, ich habe das gesagt, sondern es geht ja dabei um so ganz große Themen und Begriffe. Also es geht um Beziehung, es geht um Begegnung und es geht eben auch um etwas Unsichtbares. Man kann sich das ja auch ganz gut beim Thema Liebe deutlich machen. Ich habe jetzt keinen, den ich jetzt hier spontan aufrufen kann, aber denkt mal in eurem Leben nach, wo es solche Spuren der Liebe gab. Jetzt gar nicht mal religiös gedacht. Und auch da ist es so, man kann diese Spur jemand anders nachzeichnen, aber man kann das nicht beweisen. Liebe, oder ich würde überhaupt sagen, die großen Dinge in unserem Leben sind unsichtbar. Die Liebe ist unsichtbar. Ich kann ein Foto aufnehmen, aber damit mache ich nicht deutlich, was da wirklich zwischen zwei Personen eigentlich läuft. Und damit bin ich beim Thema oder beim Bibeltext, der jetzt eine Brücke schlägt zu diesem großen Thema Spuren Gottes in meinem Leben. Und dazu ist heute ein äußerst ungewöhnlicher Text vorgeschlagen, der aber irgendwie, ich habe das mit dem Matthias vorab besprochen, irgendwie doch auch reinpasst. Lasst euch da mal überraschen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Es steht im Alten Testament, es ist das Hohe Lied, das Lied der Lieder, ist das überschrieben. Und ich weiß nicht, wer es mal gelesen hat. Ich lese heute keine großen Abschnitte daraus vor, aber ich kann euch nur eins sagen. Also Konfirmanden kriegen rote Ohren, wenn sie das Lied lesen und wenn man das mal ernst nimmt und mancher denkt, wenn er das jetzt zusammenhanglos hören würde, was, das steht in der Bibel, kann das sein? Erotik, Sinnlichkeit, Körper, Lust. Also in diesem Buch, in diesem Hohen Lied geht es um Liebeslieder, ein Mann und eine Frau, sehr spielerisch, poetisch, das ist auf höchstem Niveau. Und da geht es richtig zur Sache, was halt so zwischen Mann und Frau so passiert. Also wenn euch nochmal jemand sagt, die Bibel ist leibfeindlich und sie hat irgendwie ein verklemmtes Verhältnis zum Thema Sex und so weiter, dann weist auf dieses Buch hin und lest es auch mal selber, was da über Sinnlichkeit, was da über körperliche Liebe steht, was da über das Verlangen von Mann und Frau und so weiter steht. Ich finde das so genial, dass die Bibel so eine große Bandbreite an Texten und Themen auch abdeckt. Dass da Gebote drinstehen, dass da Ordnungen drinstehen, ist ja völlig klar. Aber dass es hier um Erotik geht, wer hätte das gedacht? Also lest mal nach, wer weiß, was das für Spuren Gottes in eurem Leben hinterlässt. Jetzt ist es natürlich nochmal besonders spannend, und deswegen ist dieses Buch auch ein bisschen umstritten. Kein einziges Mal taucht in diesem Buch explizit, also Theologen streiten sich natürlich darüber, aber kein einziges Mal taucht eindeutig der Name Gottes auf. Und jetzt könnten sich manche vielleicht entrüsten und sagen, das geht ja gar nicht in der Bibel, ein Buch, wo der Name Gottes nicht auftaucht. Da möchte ich euch nur daran erinnern, es gibt einige Bücher in der Bibel, wisst ihr vielleicht auch alles schon, wo der Name Gottes nicht auftaucht. Ja genau, hier kam es schon, wir hier im Kloster, wir lesen immer so diese tägliche ökumenische Bibellese, da war neulich das Buch Esther, diese Königin, auch eine wunderbare Geschichte. Der Name Gottes taucht kein einziges Mal auf. Also Theologen streiten sich natürlich, da noch irgendwie hier und da Andeutung zu finden, ist auch alles richtig, aber ausdrücklich steht der Name Gottes nicht drin. Oder denkt an diese schönen Josefsgeschichten im Alten Testament. Da kommt der Name Gottes schon auch an einigen Stellen vor, aber so auch an ziemlich entscheidenden Stellen. Der Name Gottes wird nicht erwähnt und trotzdem ist deutlich, diese Spur muss von Gott sein. Oder denkt an dieses schöne hohe Lied, was Paulus geschrieben hat, was zur Weltliteratur geworden ist. Da kommt das Wort Gott auch nicht vor. Und das ist auch erstmal wunderbar, finde ich, weil es so anschlussfähig ist und deutlich macht, das sind universale Themen. Es spielt überhaupt erstmal keine Rolle, ob ich an Gott glaube, ob ich Christ bin oder nicht, sondern ich würde mal die These aufstellen, so Liebe, diese Themen, das berührt jeden Menschen. Man kann es nicht beweisen, aber es gibt Hinweise, es gibt Spuren Gottes. Und ich lese aus diesem hohen Lied im Prinzip fast das Finale. Ich habe jetzt noch eine bessere Übersetzung gefunden als im Gottesdienstblatt abgedruckt. Und eine wichtige Sache muss ich noch sagen, die ist nämlich auch fast witzig. Ihr wisst ja alle, das Alte Testament gerade und auch im Neuen Testament findet man das ja noch sehr, das ist ja sehr von Männern geprägt, patriarchal. Wer jetzt das hohe Lied liest, der merkt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber da hat die Frau die Hosen an. Also die Frau sagt das meiste und die großen Worte und auch dieses Wort kommt von der Frau. Also auch wenn ihr nochmal solche Aussagen hört, ja, dieses Verhältnis von Mann und Frau in der Bibel, das ist ja immer gestört. Auch dafür ist dieses Buch ein guter Hinweis, dass es auch ganz anders sein kann. Und das deutet ja auch darauf hin, das spielt ja so im Garten und die Frau ist ein Garten und was da so abspielt, sich so abspielt. Es knüpft ja auch an das an, was so im Paradies mal erzählt wird, als Gott am Anfang die Welt gemacht hat und einen wunderbaren Garten geschaffen hat. Und dann kommt dieser große Moment, wo Adam dann nicht mehr allein ist und auf einmal sieht er sein Gegenüber und ruft, Eva, endlich habe ich dich, endlich habe ich was von mir. Und man kann sich richtig vorstellen, dass das so wie im Prinzip anknüpft, diese Liebeslieder an diesen schönen, feurigen Moment, als die zwei merken, jetzt sind wir zwei im Spiel und es ist einfach wunderbar, wir freuen uns daran. So, genug der Vorworte. Ich lese aus diesem Text Kapitel 8 und es ist poetisch gesetzt, deswegen diese Übersetzung ganz schön. Da heißt es, unüberwindlich ist der Tod, niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe, und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen, und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr, er hat sie nie gekannt. Ich wiederhole nochmal, was ich gesagt habe, das sind große Worte über die Liebe und ich würde jetzt auch mal behaupten und auch unterstellen, dem könnten sich viele Menschen anschließen. Wie gesagt, von Gott ist erstmal nicht ausdrücklich die Rede. Vielleicht kennt ihr den großen Literaturkritiker, er ist ja schon verstorben, Marcel Reich-Ranicki, der hat mal sehr markig gesagt, alle große Literatur kennt nur zwei Themen. Könnt ihr euch jetzt schon denken, was? Die Liebe und den Tod. Und dann fügt er hinzu, alles andere ist Mumpitz. Also, große Literatur kennt nur Liebe und den Tod, alles andere ist Mumpitz. Ich finde das einen guten Satz. Das gilt für die Bibel, die Literatur der Bibel, aber das gilt auch für jedes Weltbild, egal für welches. Ein Bild, eine Sinneinstellung, die dich durch das Leben führt, die muss auf diese beiden großen Fragen Antworten haben. Wie ist es mit der Liebe und wie ist es mit dem Tod? Und was sagst du, wenn die Worte fehlen? Und da finde ich das sehr gut formuliert, wie es hier steht. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Erfahrung, die man gar nicht groß erklären muss. Ich denke, jeder von uns hat das auch schon gespürt. Liebe und Tod, das sind große Themen. Und wenn wir davon betroffen sind, dann sind wir mittendrin und merken, da ist etwas Großes, was über das hinausgeht, was ich normalerweise mit Worten beschreiben kann. Unüberwindlich ist der Tod, niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Ihr habt es vielleicht auch schon erlebt, manchmal, wenn das kommt. Es gilt bis heute. Auch das Neue Testament sagt, der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Dass immer wieder diese schlimme Erfahrung des Todes einfach auch in unser Leben knallt. Und die Erfahrung, jetzt ist Schluss, es ist unüberwindlich, das letzte Wort ist gesprochen. Aber dagegen wird gesetzt, unüberwindlich ist auch die Liebe. Sie ist genauso stark, sie kann durch den Tod nicht ausgelöscht werden. Also auch wenn der Tod eine schlimme Sprache spricht, die Liebe ist unüberwindlich. Und jetzt werden hier in diesem Kontext der Liebe einige wichtige Themen noch genannt, ich will sie jetzt gar nicht ausführen, Leidenschaft, Feuer, Wasser und Geld. Also, Liebe, Leidenschaft, das gehört ja irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber ich denke schon. Feuer, ein Bild dafür. Dann kommt das Bild des Wassers, was hier genannt wird. Und in der Bibel ist es so, und auch in unserem Leben, das mit dem Wasser ist ja ein eigenartiges Bild. Einerseits, wir brauchen Wasser zum Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Ganz am Anfang der Bibel heißt es ja schon, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, in dem sprudelt sowas. Wasser des Heiligen Geistes. Und auf der anderen Seite ist Wasser ein Bild dafür, für die zerstörerischen Lebensmächte, Überschwemmungen. Gibt es ja auch in unserem Land, wo auf einmal alles weg ist. Und jetzt wird es von der Liebe gesagt, kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen, keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, schwemmt sie je hinweg. Also, die Liebe ist unüberwindlich. Und dann wird noch was gesagt, das weiß eigentlich auch der gesunde Menschenverstand, auch wenn immer wieder dagegen verstoßen wird, Liebe ist nicht käuflich. Für kein Geld der Welt kannst du dir sowas kaufen. Das ist ein Geschenk, was dir vielleicht vom Himmel vorgelegt wird, aber du kannst dir das nicht kaufen. Also Liebe ist etwas ganz Großes, Liebe und Tod ein großes Thema und die Aussage, die dir hier gefällt wird, die Liebe ist unüberwindlich. Nun habe ich vorhin gesagt zum Hohenlied, der Name Gottes wird kein einziges Mal ausdrücklich erwähnt. Und trotzdem ist es ja so, wie auch bei den anderen Stellen, die ich gesagt habe, es ist schon klar, Gott schreibt seine Spur da hinein. Es gibt eine verborgene Handschrift Gottes, die sich durchzieht bei einer Esther, bei einem Josef im Alten Testament und natürlich auch hier in diesem Liebesspiel dieser zwei Menschen, schon im Judentum, man liest es zum Passafest, also zu diesem Hochfest, schon im Judentum hat man diese Leidenschaft, diese Liebe, den Tod auf die Beziehung Gottes, auf die leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk gelesen. Und Paulus knüpft daran an und er deutet das auf dieses Geheimnis der Ehe, was wir vorhin auch im Evangelium gehört haben, dass man diese Texte natürlich auch so lesen kann und auch soll. Also, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Es sind sinnliche Liebeslieder zwischen Mann und Frau. Aber in dieser Liebe, die hat Gott doch so angelegt in seiner Schöpfung, in dieser Liebe kommt Gott raus. Und was Gott uns schenkt, was Gott uns auch an Sinnlichkeit, an Freude und an Lebensglück schenken will. Und diese Liebe trägt einen Namen, das wisst ihr, Jesus. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, was ich so mag, dieses Lied Höher. Und da heißt es ja an einer Stelle, du wählst den Tod für meine Rettung. Also man könnte jetzt diese großen Liebestexte der Bibel, wo der Name Gottes nicht genannt wird, hernehmen und den Namen Gottes einsetzen, Jesus. Also diese großen Themen Liebe und Tod, die geht Jesus für uns an. Also er wählt den Tod aus Liebe, weil er mich liebt. Und er ruft mir das zu, dass diese Liebe auch mir gilt. Und nun komme ich zum Schluss und aber auch zurück zum Anfang, auch zu dem Zeugnis, was die Renate gegeben hat. Da ging es um eine Spur Gottes in ihrem Leben. Und da ist deutlich geworden, es funktioniert nur, wenn ich diese Spurensuche auch aufnehme und mich auch ansprechen lasse. Man kann viel über Liebe philosophieren und so weiter und so fort. Letztendlich geht es um eine Beziehung. Letztendlich geht es darum, dass Gott mich ruft, dass er mich ansprechen will, dass er mich ruft als geliebte Tochter, als geliebten Sohn und dass mir diese Liebesworte gelten und er sich wirklich von Herzen darüber freut, wenn wir darauf auch mit aller Lust, Leidenschaft, Freude antworten und erfahren dürfen, dass diese Spur trägt und dass das eine Spur ist, die wirklich auch durch den Tod hindurch trägt. Amen. Die Liebe Gottes, die höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.